Hallo, wir sind heute hier angetreten, um zu klären, wie schreibt man eigentlich Buschkowiak?
Musste machen.
Musste machen.
Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball in allen vollen Formen und Farben wird hier besprochen, so ausführlich wie es geht, so transparent wie möglich. Wir versuchen sehr vollständig zu sein, das gelingt uns mitunter, mit eurer Hilfe, Gelänge ist noch besser. Klickt einfach diese Adresse, musstemachen@fsa-online.de und schickt uns eure Geschichten rund um den Amateurfußball, Ergebnisse, Fehler, die wir gemacht haben, was auch immer. Und dann landet ihr vielleicht hier in der Show. Heute haben wir jemanden da, Fußball, also Freunde von richtigen Fußball, Leckerbissen, sowohl neben dem Platz als auch manchmal auf demselbigen, die sind bei dem Namen schon zusammengezuckt, denn er entstammt einer selbsternannten goldenen Generation. Welche das ist und warum er zwischen Magdeburg und Halle eine kleine Energieleistung vollbringen musste, wie er im Frauenfußball eine Bundesligamannschaft trainiert und wie es bei seinem Dorfverein aussieht, momentan auch noch als Amateur, das sagt er uns gleich. Hier ist er, Matthias Buschkowiak. Hallo Matthias.
Hallo.
Danny, du bist auch da, hallo. Ihr seid doch beide aus dieser selbsternannten goldenen Generation, oder? Zusammen?
Ja, er ist 4 Jahre älter als ich. Ich weiß.
Das sieht man also wirklich gar nicht. Kann man das mal...
Das ist nett. Das weiß ich nicht, für wen das jetzt tatsächlich ein...
Für immer für den
ich
Gast,
muss kurz Danny, einhaken.
Älter?
Ich bin älter, ja.
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 Ja. Ja. Cool. Ja. Ja. Gut, haben wir das auch geklappt.
Ja. Die Frage ist ja, wie schreibt man eigentlich Buschkowiak, weil das hat mich, als ich mich noch ein bisschen belesen habe, zu dem, was du so getrieben hast, da fiel mir immer wieder ein, wenn ich deinen Namen gesehen habe, du bist doch auch so einer, der tausendmal erklären muss, wie schreibt man das eigentlich, oder?
Im Fußballerdeutsch würde er sagen, wie der Juskowiak vom VfL Wolfsburg.
Und dann sind schon wieder 2 Tage um.
Du wärst dann auch wieder, hat der mal irgendwie einen 7 Meter geworfen.
Nee, Juskowiak kenne ich auch noch von Dortmund.
André oder Andrzej Juskowiak hieß der so?
Ja, Andrzej. Stürmer auf jeden Fall, ja. Wolfsburg,
polnischer kann ich mich dran erinnern.
Weiß ich nicht, mit SZ auf jeden Fall.
Ja, ja, und das ist halt das, weil ich muss auch ständig fragen, wie wird denn eigentlich Milchmann geschrieben? Und dann, weil die Leute mich mit Mischme, kannst du mich mal nicht zusammenkriegen. Und da habe ich mir gedacht, da spielen wir beide zumindest diesbezüglich in einer Liga. Fangen wir gleich erstmal an mit dem kleinen Kurzporträt. Also du bist jetzt wie alt?
33.
Wo geboren?
In Schönebeck.
Welches war dein erster Verein?
Tatsächlich SV Blau-Weiß Breitenhagen.
Okay, da bist du in welchem Alter eingetreten?
Mit 4 Jahren.
Mit 4 Jahren?
Ja. Mit vier
mit
Jahren.
4 Jahren so in der A-Jugend gespielt?
So in etwa.
Libero.
Libero, nee, Vorstopper. Nee. Ich finde immer, alle sagen immer Libero, ich finde den Begriff Vorstopper viel krasser, weil es so.
Oder Mandecker.
Mandecker ist auch geil. Du erstmal beim ersten Mal richtig auf die Strümpe und dann verfolgst ihn bis aufs Klo. Nee, das sind Fußballzeiten, die du ja gar nicht mehr erlebt hast, oder? So eine Sprüche?
Teilweise. Ja. Sagen wir es mal so.
Hast du jemals in der Bettwäsche eines Vereins geschlafen?
Oh, jetzt steigt man natürlich gleich hart rein, ja.
Borussia Dortmund. Bin ich immer noch Fan von Borussia Dortmund. War natürlich jetzt auch aktuell gesehen gegen Juve. Habe ich im Auto verfolgt, im Ticker halt nur, weil ich da gerade auf dem Weg nach Jena halt war. Aber ja, war nicht so ein schönes Spiel und nicht so ein schöner Ausgang. Sagen wir es mal so, ein schönes Spiel schon, glaube ich. Ein
schönes Spiel, habe mich damals erinnert an das 4-4 von Hamburg gegen Juve. Aber ich habe mir jetzt das neue Auswärtstrikot gekauft von Dortmund, weil ich sammle hässliche Trikots.
Die Diskussion, dass du das hier anbringst, finde ich krass.
Also jetzt kein Shaming gegen Dortmund-Fans, ja. Nee, was dich diese Marketingabteilung gedacht hat bei diesem Trikot.
Na, ich glaube, dass du, wenn du diese Meinung äußerst, 90% aller Dortmund-Fans hinter dir hast.
Was ich glaube, die haben eine neue Zielgruppe erkannt. Du musst ja, meine Tochter und deine hat ja wahrscheinlich heute auch Fahrradprüfung. Du musst ja bei der Fahrerprüfung eigentlich so eine Weste tragen, so eine Neonweste.
Ja, kenne ich auch.
Vielleicht haben gesagt, dass das vielleicht ein neuer Absatzmarkt sein kann.
Ne, wenn du das Trikot hast, kannst du es ja doch anziehen.
Oh, ich finde es relativ schwierig.
Warte, obwohl in deiner, außerdem in der Größe, die du bestellt hast für dich, passen alle 3 Töchter rein.
Na und? Das Gute ist für Dortmund, ich muss halt 3 bestellen, die sie zusammengenäht haben.
Ja? Nee, aber das Ding ist halt wirklich, ich weiß, was ich glaube, dass es mittlerweile so eine Anti-Marketing-Fans gibt, dass die das mit Absicht so machen, weil sie in Betracht, so ähnlich wie das die deutsche Fußballnationalmannschaft mit diesem pinken Trikot, wie das gelaufen ist. Ich glaube, dass das auch so ein Gag dahinter war.
Ich glaube, und neben uns gibt es da noch 1-2 Podcaster, die genauso bekannt sind. Die haben darüber philosophiert, dass es in 10 Jahren auf Mallorca ein Riesenhit sein kann, dieses Trikot. Da geht es ja darum, auffällige Trikots zu tragen, im besten Fall die, die auch nicht hübsch sind. Da würde Dortmund ja aktuell sehr weit vorne liegen.
Aber nee, weißt du was? Weil ich finde, das ist nicht immer, also es gibt ja Trikots, die sind halt so auffällig und man sagt, oh nee und so weiter, aber trotzdem wirkt es irgendwie, aber das sieht einfach aus wie eine Schippe Scheiße.
Also, ja, aber wenn du nachher in 10 Jahren Stefan Chapuisat hinten drauf hast, dann ist das trotzdem eine coole Nummer.
Ja, oder was sagst du als Dortmund-Fan? Wir haben unseren Gast nicht zu Wort kommen lassen. Kann uns mal bitte überfahren? Kann uns mal bitte der Dortmund-Bus überfahren?
Ja, also Stefan Chapuisat war natürlich jetzt ein geiler Stürmer irgendwo, den ich auch quasi hinten auf dem Rücken hatte. Mit der Nummer 9, so kontinental war da vorne noch drauf. So ein schönes Grellgelb war das damals. Ich glaube, dass es tatsächlich in meinem Elternhaus noch irgendwo im Schrank liegt.
Das wäre am besten mit Lars Ricken drauf, wie er das Ding überchippt.
Das war doch die 96er Saison. Wo es, war es 96 oder 97?
97 Champions League.
Genau. Da war ich am Tag des Halbfinals, Rückspiels auswärts, als sie sich fürs Finale qualifiziert haben, war ich in Dortmund auf der Radioschule und wir wurden, damals ging es der Radiolandschaft noch gut. Wir durften im Steigenberger nebenan, haben wir da geschlafen und so und haben nur gehört, nebenan im Stadion haben die eine Leinwand aufgestellt. Fun Fact, es gab den Begriff Public Viewing noch nicht.
Ja.
Die haben eine Leinwand aufgestellt. Und wir, blauäugig wie wir waren, irgendwie Magdeburg, wo Magdeburg 97 gespielt hat, wisst ihr selber alle, hatten halt nicht so richtig eine Vorstellung. Und dann gehen wir da hin und da war die gesamte 10.000er, ist das da die Nord- oder die Südkurve?
Südkurve.
Die Süd, die war komplett voll. Das war absolut absurd. Und dann stand eine Leinwand in der Mitte von diesem Stadion. Die hätte den Namen nicht verdient gehabt. Und als sie dann qualifiziert waren, schrie nur einer, Freibier! Wie der Abend aufhörte, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin am nächsten Morgen zu spät gekommen. Das ist mein Dortmund-Erlebnis. Und dass sie dann die Champions League dann auch noch so famos geworden haben in dem Jahr, das war schon krass.
Ja, Südtribüne, habe ich ein Erlebnis gehabt. Einmal und das wird wahrscheinlich auch das letzte gewesen sein. Vor 2-3 Jahren gegen Atletico zu Hause, als Sabitzer mit dem Linken da auch so ein Tor macht. Ich krieg's halt nicht mehr alles zusammen von den Ereignissen, weil wirklich, das war echt ein geiles Erlebnis.
Ja, ist schon eine krasse Fankultur, die da an den Tag legen. Das Dortmund fett schon.
Also ich mag auch
alle Schalke-Fans haben die Gruppe jetzt voller. Kennen wir eigentlich? Oh, unsere Geschäftsstellenleiterin hat gerade ihren Computer zugeklappt. Also
vielleicht Dortmund abzuschließen, ist, glaube ich, ich mag keine Stadien, so Stadien, Fußballspiele in Stadien sehen, aber so Westfalenstadion, das würde mich nochmal catchen.
Warst du noch nie da?
Nee, generell, ich mag ja keine Stadien, ich gehe kaum irgendwo hin, ich fahre nicht hin, ich suche mir keine Stadien raus und fahre dahin. Also,
hast du auf jeden Fall was verpasst, Danny.
Also Westfalenstadion, das wäre schon was.
Das ist, ich finde es halt auch so bemerkenswert, das ist ja nochmal aufgestockt worden irgendwann. Und ich hatte auch mal mit einem Kumpel Karten für Arsenal damals in der Champions League gegen Dortmund. Ist auch schon eine Weile her. Und wir hatten wirklich Karten, also das war sonst wo. Und ich habe zu ihm gesagt, Alter.
Konntest das Dach reinigen, ja?
Und das Dach, genau. Aber der Witz ist, du konntest alles perfekt sehen. Also wie sie da, also architektonische Meisterleistung. Weil du hast sogar das Gefühl, das Dach geht ja an die Nasenspitze, aber du siehst trotzdem alles. Das ist wirklich irre. Also kannst du dir nur empfehlen. Guck dir das mal an. Schön Dortmund gegen Schalke, gibt's bestimmt leicht Karten.
Ah, du warst ja Bayern-Fan, ne? Du warst ja Bayern-Fan, ja.
So, dann schreibst du, ich bin im Bayern-Fan-Club, macht jemand mal
Tickets mit. Ich bin nur Bayern-Fan, solange ich noch Champions League bin. So, denn ab März bin ich dann halt irgendwo neutral. Ja.
So, wir müssen Buschis Amateurfußball-Karriere.
Genau.
Wann ist eigentlich passiert, dass du dann angefangen hast, Bowling zu spielen? Weil,
naja, das also ist nicht
dein Schädling für dein Hemd, aber doch.
Das ist noch nicht dabei.
Du warst dann auch.
Aber ich schau mal.
Also Breitenhagen angefangen, dann irgendwo rumgezwirbelt mit 4, 7, 8, 9 und dann irgendwann zum FC Sachsen. Steht bei mir hier.
Ja.
Wie bist du da hingekommen?
Das war nur ein Jahr in der B-Jugend. Ja, aus Magdeburg quasi. Also vorher habe ich schon ein paar Jahre in Magdeburg gespielt beim FCM.
Ah, okay.
Bin mit 11 Jahren aufs Internat gegangen. War auch relativ zeitig, muss man sagen, aus dem Elternhaus raus. War anfangs auch eine schwierige Zeit, glaube ich, ja, wie es halt so ist in dem Alter. Und dann, ja.
Beschreib mal, weil es interessiert sicherlich auch Eltern, wo die Kinder unbedingt aufs Internat wollen. Und war Heimweh das Problem?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja so 50 Kilometer weg, das Elternhaus. Ist jetzt nicht viel, glaube ich, einfach in Relation gesetzt. Aber war schon, ja, schwierig am Anfang. Ja, eine Woche weg von den Eltern. Und ja, aber dann hat man sich dann dran gewöhnt. Ist ja trotzdem auch eine Gewöhnungssache und Kumpels gefunden. Schule ist ja dann trotzdem, der Alltag ist ja dann Schule, Training vollgepackt. Letztendlich, aber ja, ich würde es immer wieder so machen. Immer wieder.
In dem Jahr hast du ja brutale Mitspieler gehabt. Das war ja krass bei Sachsen Leipzig. Schinke, Ziane, dann gespielt gegen Pierre-Michel Lasogga.
Ja, Wahnsinn. Er war ja noch bei Hertha,
kann Wolfsburg.
Das? Wolfsburg war, okay. Hertha war er, glaube ich,
wie
auch
alt
gewesen.
Wart ihr da?
17.
Ist da nicht Lasogga so ein riesen Pierre-Michel Ochse? Lasogga. Ist der nicht riesengroß? War der damals schon so groß?
Ja, bestimmt. Ja, es war schon wirklich. Ja.
Musstest du dann weg vom FCM, wenn du zum FC Sachsen gegangen bist?
Ja, mehr oder weniger. Da gab es mal irgendeine Sache, die nicht so gut lief, wie es halt manchmal so ist, auch in ja mit 16, 17 Internat, dass man da irgendwie mit dabei war.
Hast du Scheiße gebaut?
Ich selbst nicht, aber man war irgendwie mit drin, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Nummer. Und ja, aber gut, dann ging es halt zu Sachsen-Leipzig. Konnte ich tatsächlich auch eine Liga höher spielen, wie es halt so ist, auch da als ja dann Leistungssportler irgendwo, das so da konnte ich halt Bundesliga spielen im U17-Jahrgang, halt in der U17-Bundesliga und ja und dann aber auch wieder zurück nach Magdeburg, also genau. Letztendlich nur ein Jahr.
Dann ein Jahr U19 Regionalliga Nordost und dann eigentlich das spannende Kapitel RB Leipzig, wie ist es dazu gekommen?
Ja, also erstmal im zweiten Jahr quasi, als ich wieder zurückgekommen bin, sind wir dann in die Bundesliga aufgestiegen mit den ja 92ern, aber auch mit den, also es sind ja zwei Jahrgänge letztendlich, 91, 92. Es war echt ein cooles Jahr, hat sehr viel Spaß gemacht, ja mit Potti, Rico Balzer, der ja sicherlich auch bekannt ist, über den Dirk Stahmann halt, also der Sohn vom Dirk Stahmann ist und ja, war eine geile Zeit, also als jüngerer Jahrgang in dem Sinne dann halt aufgestiegen in die Bundesliga. Ein paar Ultras waren damals halt auch dabei im Aufstiegsspiel. Knapper hätte es nicht sein können gegen Eintracht Braunschweig im Hin- und Rückspiel. Das war schon ein cooles Erlebnis, so einfach in dem Alter. Und,
kann man von Glück reden, dass Braunschweig und Magdeburg ja so eine Art Fanfreundschaft verbündet. Gegen andere Vereine hätten die Ultras da wahrscheinlich anders agiert, glaube ich.
Definitiv. Also insbesondere das Auswärtsspiel, das zweite, also das Rückspiel. In Braunschweig, da waren dann, ja, ich glaube, 300, 400 Leute halt dabei und die haben echt da ordentlich Alarm gemacht. Ja, war echt cool.
Gab's da dann irgendwann für dich den Impuls im Kopf, es könnte sein, dass es mal für was ganz Oberes reicht?
Definitiv. Das war so. Also dann auch mit dem Wechsel halt, was er jetzt RB. Schon an, genau, mit dem Wechsel nach Leipzig dann.
Aber da war RB doch noch in den, war der Regionalliga oder was haben
genau,
wir gespielt?
Genau. Also gab's dort ein Jahr. Ich bin dann quasi im zweiten Jahr zu RB gewechselt. Also zweite Jahr RB Leipzig bin ich halt hingewechselt sozusagen. 2010. Ja, 2010 war das. Ja, auch schon wieder ein bisschen länger her.
Ich erinnere mich dran, dass das war doch dann quasi nur ganz knapp nach dieser Reunion mit Marc Cranstedt irgendwie, also als dieses Projekt so angefangen hat. Und ich erinnere mich als Journalist jetzt dran, dass es am Anfang ja belächelt wurde und mal gucken, was sie da überhaupt machen. Und dann gab es ein paar Diskussionen über Fußball, Nostalgie und was weiß ich nicht alles und das Geld will die ländlichen Raum kaputt machen, bla bla bla, was es da alles für Argumente gab. Dann war eine Weile Ruhe. War das die Phase, in der du da gespielt hast? Weil ich habe nicht, oder hast du viel mitbekommen, dass ihr so Gegenwind hattet?
Ja, also Ruhe, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es war krass, aber du hast halt in einer Stadt, wo einfach zwei Traditionsvereine sind mit Lok und Chemie, dann RB irgendwo dazu kam, hast du schon auch Spannung, glaube ich, drin gehabt. Also das hast du halt schon auch ein bisschen gespürt, so in einer Stadt dann. Da war es dann noch nicht so witzig, die Situation, wenn du irgendwo am Bahnhof, ja, an den öffentlichen Plätzen irgendwo mit RB Leipzig Wappen rumrennst. Das war dann nicht so gern gesehen, leider Gottes, in der heutigen, also oder damaligen Gesellschaft halt auch schon, ja. Also das war dann schon, das solltest du lieber nicht machen, aber ich glaube, das, ja klar, also heutzutage ist das kein Thema mehr in Leipzig.
Ich nehme an, der Satz dann als Antwort, ich bin eigentlich FCM-Ultra, war wahrscheinlich auch dann keine gute Idee, oder?
Danach. Unpassend.
Das wäre unpassend. Hast du es mal probiert?
Und wenn du dann noch jemanden von Chemie triffst, ach im Übrigen, ich war noch im NLZ beim HFC.
Ja. Ja, das ist auch noch.
Ja. Bloß das wäre ja wieder mit Lok Leipzig, wäre das ja wieder okay in
genau,
Leipzig,
ja.
Wenn du vom HFC sprichst. Ja, aber Aber das war in Verbindung jetzt mit RB Leipzig, das war am Anfang schon noch eine kritische Zeit. So zu der Zeit einfach in Leipzig.
In dem Jahr seid ihr auch nicht aufgestiegen mit der ersten Männermannschaft, obwohl der Kader brutal, wenn ich hier sehe, Kutschke, Daniel Frahn, Carsten Kammler, Timo Röttger, ich glaube, ich habe hier irgendwie noch Thiago Rochenbach da Silva gesehen.
Ja.
Er ist ja wirklich ein Spieler, der hier im Nordosten viele Vereine hatte, aber auch wirklich auch ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler war. Okay, und dann hast du in der ersten Luft schnuppern dürfen, also hast du gespielt?
Gar nicht. Ich war tatsächlich zweimal auf der Bank bei zwei Heimspielen. Mhm. Ansonsten, also ich war bei den Profis quasi dabei, konnte aber in dem ersten Jahr ja noch A-Jugend spielen. Also ich hatte 2 Jahre Vertrag, konnte im ersten Jahr noch A-Jugend spielen, habe dort komplett trainiert. Trainer Thomas Oral gewesen damals, ach, sicherlich krass. Auch bekannt. Ja. So, wie gesagt, einige Spieler hast du schon aufgezählt. Gerade so auf meiner Position halt hinten noch Thomas Klesener, zum Beispiel Tim Sebastian, ja. Ingo Hertzsch.
Für alle, die sich nicht so auskennen, er ist Mittelfeldspieler mit einem linken Fuß, mit einer linken Patsche.
Ah, Ingo Hertzsch ist auch geil, mit der Raute auf der Brust beim HSV, Legende.
Ja, naja, ja. Von mir aus. Ich würde eigentlich nur erklären, dass er auch unterwegs
ist. Also, ja, also man hat schon echt mit coolen Persönlichkeiten halt einfach zusammen gespielt, trainiert. In diesem Sinne war es nur trainieren, aber man konnte echt coole Erfahrungen sammeln und das hat mir, glaube ich, auch sehr weitergeholfen, einfach für einen weiteren Weg. Ja, aber wie gesagt, Spielzeit war leider nicht vorhanden zu der Zeit und ja, im Jahr darauf dann Peter Packholt als Trainer gehabt. Das war auch echt cool, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, war wirklich eine coole Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, auch, aber es war trotzdem auch eine, auf der anderen Seite auch schwierige Zeit, weil du hast es gerade angesprochen, Stefan, klar hast du irgendwo das Ziel gehabt und hast gedacht, jetzt geht's erst richtig los, klar, du kommst so in den Jugendbereich, im Männerbereich und dann dachtest du so, ja, kannst jetzt vielleicht auch das ein oder andere Mal über Wasser laufen, weil ja jeder irgendwo mitbekommen hat, RB Leipzig, das Projekt, so, und jetzt geht's auch für mich los, aber das ist dann halt erst der Anfang und du musst da schon echt dranbleiben, echt diszipliniert sein halt auch. Das war dann auch ganz offen gesagt, mit 18 in Leipzig war für mich dann mal kurzzeitig auch ein Thema, wo ich sage, ein paar Sachen gemacht, die mich ein bisschen abgelenkt haben. Ganz gelinde formuliert, aber auch daraus habe ich gelernt.
Welche Rolle hat Potti Pottika da gespielt?
Das ist ja geiles, wirklich, Potti, Weltklasse.
Weil ich stell mir vor, also, du spielst doch erst in 24 Stunden, ich komme nochmal schnell nach Leipzig.
Ja. Nee, tatsächlich komplett anders aufgerollt zu der Zeit. Also ich hatte ja gesagt, wir sind aufgestiegen halt mit dem U19 und dann eben, das war eigentlich, ich habe es bis dahin halt nicht kommuniziert, dass ich nach Leipzig wechseln werde und dann danach. So, ein RB war ja dann irgendwo trotzdem, ja, für viele halt auch das rote Tuch oder ein rotes Tuch und auch für Potti. Auch für Potti und Potti konnte es damals überhaupt nicht begreifen, dass der Wechsel so zustande kommt und da waren wir echt auch, ich glaube, es hat echt ein paar Monate gedauert, tatsächlich, dass es, das war schon kritisch.
Als
das
Mediator, war schon, rückwirkend würde ich einfach fragen, was wären denn die Alternativen gewesen? Für dich.
Ja, hier zu bleiben. Aber das war trotzdem dann irgendwann keine ernsthafte Alternative mehr, weil die Chance ja trotzdem einfach da war oder einem aufgezeigt wurde, zumindest, dass man mit 18 einfach in einer, ja klar, vierte Liga, aber trotzdem unter Profibedingungen einfach dort.
War es denn so? Warst du professionell und alles, was man so darüber erzählt hatte?
Definitiv. Also das war's. Ja, so die Gegebenheiten, klar, also das war dann nicht wie jetzt am Kotterweg, da ist ja auch schon jetzt in den Jahren eine Menge entstanden bei RB, das gab es ja damals noch nicht. Wir hatten an der Egidius Braun Sportschule trainiert, genau, und das war okay, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, die Spieler wie Thomas Klesener, Tim Sebastian, die haben dann schon, für die war es dann eher wieder in dem Sinne ein Rückschritt. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Weil sie ja aus der zweiten Liga irgendwo auch herkamen, teilweise im FC Augsburg zum Beispiel. Aber sonst alles drumherum und wie es aufgezogen wurde, war dann halt schon sehr professionell.
Bei dem U19-Jahrgang musst du auch dazu sagen, die bei euch mitgespielt haben, die haben ja gefühlt 10 Jahre dort im Verein gespielt und die hatten ja blau-weißes Blut.
Ja, ja.
Also gerade ihr, also gerade dieser 92er-Jahrgang, die treffen sich ja heute noch und machen irgendwelche Reisen, 4, 5, 6, 8 Leute einmal im Jahr. Also das war schon ein krasser Jahrgang vom Zusammenhalt.
Und war es denn dann jetzt, man könnte jetzt denken, wenn man oberflächlich zuhört, okay, die Welt steht mir offen, bis ich merke, das ist eigentlich eine Sackgasse, liegt für dich 2 Jahre beieinander. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, dann ging es zu Mark Ranstedt, die ja dann quasi wieder eigenständig irgendwo waren, bin in die Oberliga, also eine Liga tiefer halt gewechselt.
Aber das war immer noch die Verbindung zu RB, oder nicht?
Ja,
die war schon. Das war so Farmteam-mäßig oder was?
Ja, also. Ja, naja, Farmteam. Aber die gab es dann quasi eigenständig wieder. Die konnten sich in irgendeiner Weise, ich weiß jetzt auch nicht, konnten sich halt abkapseln, so okay. In dem Sinn. Und ja, aber trotzdem glaube ich schon, dass da eben noch eine gewisse Verbindung einfach da war. Und ja, zu der Zeit haben wir dann halt Oberliga gespielt. Ich kam aber auch nicht wirklich so zum Einsatz, weil dann selbst als Beispiel Thomas Klesener halt auch dann auf seinen letzten Jahren irgendwo war und ist dann auch, also ein Stück vorher, glaube ich, von RB zu Mark Ranstedt gewechselt. Ja, und dann habe ich da halt auch relativ wenig gespielt im ersten Halbjahr oder auch fast gar nicht, kann man sagen. Ja, und dann bin ich mehr und mehr wieder Richtung Heimat gekommen, zum Schönebecker SC gewechselt. Ja, habe ich dann Landesliga gespielt.
Für ordentlich Kohle wahrscheinlich.
Wie du unverblümt
nein,
wie mittlerweile du von Kohle
wie,
sprichst.
Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, denke ich, aber.
Das Schönebecker, ja, um das einzuordnen, da hat man in Schönebeck beim damals noch Schönebecker SC.
Das war vor der Vereinigung.
Vor der Vereinigung bei Grün-Weisheit auch jemanden gehabt, der ordentlich finanziell Gas gegeben hat. Und ich kann dir mal die Namen vorlesen. Patrick Bartsch, Matthias Buschkowiak, Mario Rosentin, Felix Krause.
Hose hat er gespielt. Hose mit Hose. Dann haben wir beide Kumpels, weil wir mit Hose beide zusammen gespielt haben.
Petri Elias, okay. Stefan Schulz, das war schon eine richtig starke Mannschaft.
Hose ist ja für dich dann schon alter gewesen,
als ja, für alle. Aber ein Sensationstyp.
Und, ey, als ich gespielt habe, war ja bei uns der Junge, wo die gesamte Mannschaft immer nur Angst hatte, scheiße, fliegt er heute wieder vom Platz. Oder nicht?
Schneeschieber.
Und dann immer Hose, du bist so ein geiler Typ und so ein geiler Kicker. Versuch doch einfach. Und dann mit seiner Goldkette und so braun gebrannt die Haare nach hinten. Der ist übrigens Fan von dem Podcast. Hose, sei ganz lieb gegrüßt. Ja. Siehst du, mal wieder kommt er mal wieder vor hier. Ist ja geil, dass du auch mit Hose gespielt hast. Krasser Kicker.
Aber ja. Auch nur ein halbes Jahr und dann wieder zurück zu Mark Ranstedt, richtig?
Genau. Ja, da war ein Trainerwechsel. Ich glaube, die Verbindung war trotzdem halt anders, weil ich zu der Zeit, als ich dann in Mark Ranstedt quasi angefangen hatte, habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann, auch beendet, also 3 Jahre halt. Und dadurch, also es war halt bei einem Sponsor im Ford Autohaus in Leipzig, beim Jürgen Daffner, der halt dort, wie gesagt, Sponsor war, fußballaffin ist, seine Söhne auch Fußball spielen jetzt, das heißt jetzt schon lange halt auch. Und so kam das halt wieder zustande, dass ich eben dann wieder zurückwechsle nach Mark Ranstedt und da unterm Heiko Weber dann damals dann doch ein bisschen mehr gespielt habe in der Oberliga noch. Genau.
Genau, und dann hin und her pendelt zwischen Bernburg. Wir überspringen das jetzt mal ein bisschen, weil wir eigentlich noch spannendere Themen haben.
Und jetzt geht bis in die Bundesliga noch, wollten wir an dieser Stelle sagen, Cliffhanger.
Dann nochmal ein bisschen gependelt zwischen Bernburg, Oberliga, dann nochmal Mark Ranstedt, dann nochmal Bernburg, dann im aufstrebenden Kalbe nochmal gespielt. Also Bernburg, Oberliga.
Das hört sich jetzt echt, Danny, ich bin zwar wirklich sehr viel gewechselt, aber so Mark Ranstedt, Bernburg, Mark Ranstedt, das war dann nicht mehr. Also wirklich nur einmal zurück nach Mark Ranstedt. Also von Schönebeck nach Mark Ranstedt und dann nach Bernburg. Also dann ging es halt wirklich Richtung Heimat quasi.
Okay, dann stimmt die Übersicht schon nicht. Hier ist noch eingetragen, nochmal 14, 15 nochmal für Mark Ranstedt.
Nee, das passt da nicht.
Das ist das, was ich das vorhin auch meinte in der Vorbereitung. Wir saßen nämlich auch zusammen, da hat Danny mich gefragt, hast du dich denn vorbereitet? Da habe ich gesagt, ich habe irgendwann die Übersicht verloren über die vielen Vereine.
Ja.
Wer weiß, was da bei Fußball los ist.
Ja.
Ja, so viele Vereine sitzen
nicht. Kevin, was da los?
Kevin, wir loben dich ja immer.
Wir loben dich immer, aber Kevin hast du, bei Buschi hast du komplett versagt.
Also denn Askania ist ja auch Richtung Heimat, Kalbe dann immer noch mehr Richtung Heimat und dann Kalbe auch relativ lang gespielt, 3 Jahre sogar in der Landesliga. Haben wir da genau noch jetzt verbildet? Nee,
Da müsste ich jetzt mal. Ich habe tatsächlich überlegt, Danny. jetzt auf der Fahrt hierher, ob wir irgendwo gegeneinander gespielt haben auf dem Platz, aber mir fällt auch kein Spiel ein.
Ich werde euch ja auch nicht über den Weg gelaufen, denn ihr trifft ja immer nur den Libero. Am
11. Genau. Und dann eigentlich das, wo wir hinwollen, dann kam 2021 das für mich beste Jahr, der Wechsel in die Kreisliga nach Peißen. Das heißt, ehemals aufstrebender Mitbegleiter eines Riesenprojektes bei RB Leipzig spielt dann Kreisliga in Peißen.
Ja. Meine Frage ist, hast du so ein Waschbeutel von mit RB branded, den du in Peißen hinhängst und sagst,
auf gar Leute, keinen Fall.
Mit Louis Vuitton.
Mit Louis Vuitton Imitat.
Nicht mal vielleicht.
Nee, aber wie war das dann? Also da ging es dann halt einfach nur noch um Spaß machen, weil du dann schon dich auf deine Trainerkarriere konzentriert hast.
Ja, also mit dem Wechsel nach Kalbe, glaube ich, 2016 habe ich dann als Trainer angefangen, hier in Magdeburg wieder beim FCM. Und ja, in Peißen, um dabei zu bleiben. Also letztendlich aufgrund privater Situation, einfach mit meiner Freundin, wo wir in Peißen halt einfach gewohnt haben oder ja, gewohnt haben, so ist es, habe ich halt auch dort angefangen, dort zu spielen. Und ja, Kalbe war eine geile Zeit, weil das irgendwo auch, ja, ich sag mal, der Verein war, von dem ich quasi zum FCM dann gewechselt bin. Hm. Irgendwo dann der größte Heimatverein irgendwo im Salzlandkreis für mich gewesen und da halt im Männerbereich zu spielen, weil man da dann auch Freunde kannte und wie es halt so ist. Trainer Marco Fiedler war da bei uns Trainer. Im ersten Jahr haben wir echt Richtung Verbandsliga schon noch geschnuppert, weil wir da in der Halbserie Erster noch waren. Und dann, ja, ist damals, glaube ich, ja, da war Union Schönebeck dann schon. Genau, da gab es Union Schönebeck und die sind dann quasi aufgestiegen in dem Jahr.
Sehr schade, wenn man das so rückbetrachtet, was mit Kalwitz passiert ist, ja. Das ist also noch vor deiner Zeit waren die ja Dauergast in der Verbandsliga. Ich weiß nicht, wie es vor der Wende aussah, ob die da vielleicht auch mal höher gespielt haben noch als Verbandsliga, aber und jetzt spielen sie, glaube ich.
Bei uns in der Liga, in der Kreisliga.
In der Kreisliga,
ja.
Also komplett. Und der Heger eigentlich so ein Stadion mit Flair, so zweimal pro Jahrzehnt mit Hochwasser gesegnet, dann immer wieder Platz neu gemacht.
Ziemlich also, wackelige Formulierung.
Mit Wasser gesegnet?
Ja, weil man könnte es, man hofft, dass es ironisch gemeint ist. Es klingt für die Leute, die da unterwegs sind, nicht gut.
Ja, also der Platz liegt
wir wissen direkt, alle, dass du es nicht meinst.
Der Platz liegt direkt an der Saale und es ist halt schade, was da jetzt in den letzten Jahren denn halt passiert ist.
Ich glaub, weißt du, Schluss, ob die Förderung bekommen haben, um den Platz wieder herzurichten? Bestimmt, oder?
Das weiß ich nicht.
Aber ich denke, aber sie haben es halt mehrfach wieder geschafft, den Platz wieder, die ganze Anlage. Also zwischen Platz und Saale liegt halt auch noch dieses Funktionsgebäude. Ja, ist halt schade. Ich glaube, Marcel Wörlich war nochmal einige Zeit dann Trainer, mit dem wir am
zusammengezwirbelt
haben. Und dann kam der Rückzug aus der LK4, glaube ich, noch während der Saison. So, und jetzt Kreisliga. Okay, ja. Peißen waren wir stehen geblieben. Wie ist das, wenn man denn als Regionalligaspieler, / ambitionierter Jugendspieler in der Bundesliga dann in Peißen auf dem Platz steht, im ersten Spiel?
Für mich persönlich das Normalste von der Welt mittlerweile. Also was heißt mittlerweile? Also halt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre jetzt. Also seit... Du hast gesagt, 2020, mittlerweile dann auch jetzt im 5., 6. Jahr so. Für mich ist das jetzt just for fun. Ich habe da Kumpels gefunden, ich habe dort ja einfach eine Heimat gefunden, einfach coole Leute, wo ich am Wochenende, sofern dann eben Zeit ist, aufgrund der beruflichen Sache, ja, habe ich da einfach Bock drauf, mich ein bisschen zu bewegen, einfach Spaß zu haben, klar auch zu gewinnen und schlussendlich halt auch mal ein kleines Bier zu trinken danach und wirklich einfach die Seele baumeln zu lassen.
Du schamlos untertreibst hier.
Kleines Bier, während er die 17
Hülsen rein... Marvin Potticke hat ein zweites Mal dir die Freundschaft gekündigt. Nee, aber sag mal, bist du dann Unterschiedsspieler?
Nein.
Schöne Frage,
oder? Du fragst einen hoch ausgebildeten Spieler, ob er in der Kreisliga ein Unterschiedsspieler ist.
Ja,
selbst ohne Arme und ohne Beine.
Das ist auch schon wieder eine ziemlich schwierige Formulierung, aber er hat komplett mit Nein geantwortet und das wundert mich, weil mich hätte das interessiert, weil das hat ja zwei Aspekte. Erstens, du hast ein gewisses Gefühl und weißt, wenn ich jetzt hier mal aufs Pedal drücke, kann ich was tun. Das kann ja sein, dass es so ist, aber es geht ja auch darum, dass das vielleicht Leute von dir erwarten. So weiter. So, und das kann ja auch, weil wir wissen, alle gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, das kann schon komisch machen oder sowas, ja.
Du bringst es auf den Punkt, Stefan.
Also, kannst du das mal bitte in Richtung von Mr. Klugscheißer sagen?
Buschi, jetzt komm mal, jetzt ja. Hier mal langsam.
Ey, das ist dein Freund, ich habe nur einmal mit ihm telefoniert und ihn eingeladen. Offensichtlich ist er wegen mir gekommen.
Jetzt zieh mal deine Laufschuhe an und nimm mal ein bisschen das Fuß aufs Pedal. Ja?
Laufschuhe. Gutes Stichwort.
Nee, zieh mal die Laufschuhe aus.
Das ist kein Demut-Podcast hier. Ne?
Zumindest auf der Seite nicht.
Aber jetzt muss ich Danny mal wieder ins Spiel bringen.
Wird schwer.
Laufschuhe ist echt ein gutes Stichwort. Ja, das trifft's halt. Also athletisch, bin ich genau in der richtigen Liga angekommen jetzt mittlerweile.
Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Den Übergang verstehe ich nicht.
Ja, also ich genieße es einfach, wenn es halt mal stattfindet, dass ich mitspielen kann, genieße ich es einfach dabei zu sein und es macht halt unheimlich viel Spaß.
Okay. Dass die Gegenspieler hochgradig motiviert sind gegen dich oder kennen die dich nicht?
Ja, nö, also ich merke das nicht, dass die motiviert sind. Ich glaube, ist trotzdem auch
nicht. Also, Stopp, dass du beim nächsten Spiel komische Begegnungen.
Ich gucke gleich, wie man hier...
Ein Trainer in der Kreisliga.
Nimm den Ausschnitt.
Nimm den Ausschnitt, hängt ein Bild von dir mit so einem Fahnenkreuz. Ja.
Oh, ich hoffe nicht, dass das passiert. Oh, Scheiße. Nein, also die sind schon motiviert. Ja, jetzt, danke. Die sind definitiv motiviert, aber ich glaube nicht motivierter, weil ich jetzt dort auf dem Platz stehe. So, jetzt
ja,
also
es bleibt Kreisklassenniveau und bloß weil halt ein höherklassiger Spieler so, das sieht man ja auch manchmal, wenn an Bundesliga, Nationalmannschaftsspieler immer diese berühmten Beiträge, weil die öffentlich-rechtlich immer wieder nicht wissen, was sie senden sollen, sind dann hier bla und ja, auch er stürzte kurz vorm 16er nur oder auch er verschoss einen Elfmeter und so weiter. Am Ende ist das ja der beste Beweis dafür, es sind halt 11 Leute, die dein Spiel gewinnen und so weiter, oder? Also
Genau so ist es.
Müssen wir zu deiner Trainerkarriere kommen. Wann hast du dich entschieden, das zu machen? Welche Lizenzen, wie schnell ging das und was hat dir das so gegeben?
Also im 2016 habe ich halt angefangen beim FCM, dort in der U14 als Nachwuchstrainer zu arbeiten. Also echt ein cooler Einstieg gewesen. So, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Als Cheftrainer?
Ja. Hat mega viel Spaß gemacht, so Elterngespräche, da gehört ja ein bisschen mehr so einfach dazu, dann die Jungs gehen in die Schule, das Vormittagstraining abgedeckt, so ein bisschen mit allem, was dazugehört und man konnte trotzdem halt auch, ich glaube, das ist halt einfacher dann für einen selbst, wenn man das selbst durchgemacht hat, so das Thema, wenn man genau diesen Weg halt irgendwo gegangen ist, das den Jungs halt zu vermitteln und ja,
man es erlebt hat, oder?
Also und durchgemacht, auch erlebt hat.
Durchgemacht, ja, klingt genau, so ein bisschen wie, klingt sehr dramatisch.
Erlebt. Das ist es eher. Und ja, dann letztendlich mit Lizenzen, hattest du noch gesagt, also das ging relativ fix. Also eigentlich würde ich sagen, immer irgendwo, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber immer irgendwo im Zwei-Jahres-Rhythmus, bis ich jetzt letztendlich auch die A-Lizenz halt habe, genau, aktuell.
Wie war das? Also finanziert wurde es immer über Vereine? Hast du selber dich da?
Ja, teilweise auch mitfinanziert. Okay. Genau.
Okay, mit einem Ziel. Also hat es dann nochmal Klick gemacht und du hast so im Hinterkopf: Hey, jetzt als Spieler war die Sackgasse Leipzig dann doch zu groß. Ich fühle mich in der Kreisliga wahnsinnig wohl als Spieler, aber als Trainer vielleicht passiert da noch ein bisschen mehr dann auch.
Ich muss ja echt doch nochmal ein bisschen ausholen in dem Moment. Ich habe gar nicht beim FCM angefangen, sondern bei Ascania Bernburg.
Als Trainer
so ein bisschen als Co-Trainer in der B-Jugend damals beim Henry Schachner dort mitzuwirken, also schon parallel, als ich eben noch Oberliga gespielt hatte, dann schon Richtung Trainer einfach im Verein ein bisschen mitzuhelfen und so. Dort habe ich halt angefangen und dann ging es zum FCM, also auch da das waren so die ersten Schritte, einfach damit konfrontiert zu werden. Wie ist das so, meine Trainingsform leiten? Das hat halt echt mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das liegt mir auch ganz gut.
Ja. Und jetzt bist du Bundesliga-Trainer für die Frauen in Jena.
Co-Trainer.
Bundesliga-Co-Trainer für die Frauen in ja. In Jena. Und es war so lustig, weil als ich
dich angerufen... Können wir vielleicht nochmal einen Step weglassen?
Welchen?
Na,
ich denke nur an dich, weil damit du nicht so viel laufen musst.
Also, die spannendste Story daran, es gibt noch zwei, die wir mit beleuchten müssen. Also,
Nebenaspekt, er lacht.
Nebenaspekt.
Also, das so?
Im NLZ hochgearbeitet, Verbandsliga-Mannschaft 2, dann in der ersten C-Jugendmannschaft, dann U15, nochmal Regionalliga Nordost, dann U17 Regionalliga Nordost und so weiter. Da jahrelang gearbeitet und dann kam ja das Spannende.
Ach so, diese, ja, das überlasse ich dir, dieses Thema.
Der Wechsel aus dem NLZ von Magdeburg in das NLZ vom HFC in die U19. Für den, der nüchtern betrachtet und Fußball analysiert, das bin in dem Fall ich, sage ich, ist das eine Weiterentwicklung gewesen im Sinne von, dass du dort in der U19 Bundesliga trainieren kannst. Ist dem so?
Besser kann ich es nicht zusammenfassen. Ganz genau, Danny.
Blindes Huhn findet auch mal einen Korn, Danny.
Ja, ich wollte es halt extra so nüchtern wie möglich machen, weil ich ja schon mitbekommen habe, wie dein Wechsel, und es ist halt spannend, wie wenn man über einen Trainerwechsel spricht im Juniorenbereich, wie der gerade hier in Magdeburg Wellen geschlagen hat.
Habe ich jetzt, also Wellen geschlagen, habe ich jetzt tatsächlich nicht so medial mitbekommen, aber...
Weil wir kein Meer haben hier, aber die Elbe hat schon ein bisschen Hochwasser bekommen, als du gewechselt
hoppala. Bist.
Ja.
Okay.
War es denn wirklich so?
War es so extrem?
Ja, also etwas. So extrem habe ich es echt nicht empfunden, aber die Schwierigkeit lag eher aus meiner Sicht da, das meinem Kollegen oder meinem besten Freund mit Potti mitzugeben. Wie das jetzt so zustande kommt. Also so emotional. Einfach eine emotionale Geschichte. Das war schon ein Thema.
Also wir müssen jetzt vielleicht Privat- und Trainerwesen trennen. So.
Ja.
Du bist ja auch so ein bisschen mit deiner Gang, diesem goldenen Jahrgang und so weiter. Danny hat es ja vorhin richtig gesagt, ihr seid immer noch eng zusammen. Und es ist ja auch immer verbunden mit blau-weißes Blut, Block U. Rum mitstehen, mitfeiern oder zumindest dem FCM mehr als verbunden sein, so wie das ein großer Teil der Menschen hier in der Stadt fühlt. Nur gibt's immer noch dieses seltsame Ding zwischen Halle und Magdeburg. Wir hatten ja auch mal jemanden, der ein bisschen mehr Erfolge mit dem FCM hatte, der bei einer Auslosung gesagt hat, aber wenn ich das losziehe, sage ich den Namen nicht. Also das sind zum Beispiel Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Meine eigenen Altherren Fußballkumpels haben mich unter der Dusche beschimpft, wenn ich mal was Gutes über den FC im Radio erzählt habe, wo ich so dachte, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Ich habe Respekt davor, dass man für den Verein ist und so weiter. Und so, und wir hatten mit Nick Strühl ja auch einen Trainer, haben wir ja im Fußballverband Sachsen-Anhalt, der auch in beiden NLZs gearbeitet hat und der auch gesagt hat, am Ende geht es um ein Land und wir sind ein Land. Und wenn wir nicht zusammenhalten in diesem Land irgendwie, auch innerhalb dieser Städte, dann haben wir es schon schwer gegen Sachsen und gegen Niedersachsen und Brandenburg. MacPom, wie sich jetzt nicht so mit einem Respekt an. Ja, hier, wie heißen sie denn? Die uns aus MacPom da die Dings geschickt haben. So ein Fußballverein, der uns da
sehr... Reichswalder FC?
Nee, so eine Kindertruppe.
Fuchter war zu Kopf da.
Ja, Kindertruppe steht da, haben riesen Fresspakete gekriegt aus MacPom. Also, fertig. So, also insofern, im Freundeskreis gab es Diskussionen und Flapsereien oder war Potti wirklich verletzt?
Nein.
Ja, sag ich
doch. Ich hatte ja vorhin zum aktiven Wechsel zu Leipzig, das war damals schlimmer.
Ach Quatsch, echt, ja?
Also das war, ja, also ich glaube, das hatte dann auch einfach mit unserem Alter zu tun, dass wir mit 18 das vielleicht anders irgendwo aufgenommen haben und dann sind wir ja jetzt wohl oder übel doch ein bisschen älter geworden. Ja, und dann ist das halt auch irgendwo schnell so gewesen, ja, das ist aber dein Job.
Ja.
Ja, oder das ist dein Ziel, auch irgendwo weiterzukommen und das hat Danny ja wiederum auch schon richtig gesagt. Also es ging halt weiter. Ich hatte das Gefühl einfach, dass ich mich dort dann in dem Moment halt besser entwickeln kann und es war halt einfach auch der nächste Step, eben U19 Bundesliga trainieren zu dürfen.
Mal andersrum gefragt, hast du da irgendwelchen Gegenwind gespürt, als du in Halle angekommen bist? Oder das, ich habe manchmal den Eindruck, dass dir das gar nicht interessiert, wo man dann herkommt, wenn man den Verein oder das NLZ besser macht.
Ja, also am Anfang auf dem Heiligen Sandanger war es ja damals noch. Es war wirklich, und das meine ich auch genauso, wie ich sage, also hat extrem viel Spaß gemacht dort, ja, einfach mit den Bedingungen, die ja trotzdem, ich sag jetzt nicht, Weltklasse waren, aber das war für mich das Nötigste einfach, was man braucht, um eben sich weiterzuentwickeln, war halt da und das hat man halt aber auch mit absolutem Herz dort auch in Halle einfach gelebt. Das habe ich dann auch mitgelebt, definitiv. Und die Anfangszeit war aber trotzdem so, dass ich sage, ja, okay, jetzt kommt vielleicht auch irgendwo der Blaue erstmal um die Ecke. So, das ist dann schon so, das hast du schon so ein bisschen gespürt, aber bin davon überzeugt, dass wenn man, ja, so wie man halt dann auch sich gibt und wie man ist, dass man dann auch, ja, letztendlich sich da ein paar Sachen auch anders entwickeln können.
Also Stand jetzt und aus unseren Telefonaten und hier in der Show, muss schon schwer sein, dich scheiße zu finden. Also das ist schon ein freundlicher Genosse, oder?
Ja.
Deswegen ist er auch hier, Stefan.
Ja, hast du gut mir den Auftrag gegeben. Oh, du mein...
Riesendank.
Ja. Es war aber wirklich sehr, für die Transparenz auch. Ich habe dich angerufen. Ich rufe an. Ja, geht um die Show. Ja, kannst du morgen kommen? Ja, klar. Trainingsfrei. Bumm. Ende Gelände. Könnte ich nicht mehr. Chef, ich bin schneller, als du denkst.
Okay, dann dann Buschi hört soweit dazu. Abgestiegen, richtig?
Leider ja.
Abgestiegen, dann nochmal ein U19-Jahr Regionalliga, aber nur ein 6 Spiele sehe ich hier.
Das ist kurios.
War ein ganzes Jahr denn?
U19? Ja, komplett.
Okay, und dann dem nächsten spannenden Projekt gefolgt. Frage für die Insider, die es verstehen. Hast du Toni Kroos selbst getroffen vor Ort?
Leider nicht.
Leider nicht.
Leider nicht. Dann, nur ein Papa.
Nur ein Papa. Dann folgte der Wechsel zu Greifswald mit Lars Fuchs zusammen als Trainer. War den Trainer gespannt oder war Co-Trainer Trainer?
Trainer, Co-Trainer.
Okay. Und ging ja dann relativ ambitioniert los. Ich glaube, seit zweiter, dritter geworden in der ersten Saison.
Zweiter war tatsächlich aber auch nur ein halbes Jahr dann da.
Okay, und dann hast du gesagt, willst du wieder zurück in die Heimat und
ja, war das ein also Jahr das, mit dem Angebot? Das hat, nein, also ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen ausholen. Also Halle war halt, also nicht nur 6 Spiele, so weil du es gerade angerissen hattest, sondern eben eine ganze Saison und da war es so, dass wir in dem zweiten Jahr leider in einer Relegation zum Wiederaufstieg gescheitert sind. Also es waren schon 2 emotional irgendwo harte Jahre.
Herausfordernde.
Ja, und am letzten Spieltag davor das Jahr halt abgestiegen gegen Hertha. 1-2 verloren, dann abgestiegen. Das war schon echt bitter. Und dann, wie gesagt, in der Relegation halt gescheitert. Und dann ging es relativ fix weiter nach Greifswald. Genau.
Es wäre übrigens klug, wenn ihr das mit dem Konzept da von Greifswald und Toni Kroos Verbindung kurz erklären könntet, weil wir wollen ja niemanden ausschließen und nicht jeder ist so insiderig wie...
Ich kann dazu inhaltlich ausnahmsweise mal nicht viel sagen. Ich habe nur mitbekommen, da gibt es mittlerweile neben Familie Groß jetzt noch einen großen Großkonzern, Sponsor, der jetzt Richtung dritte Liga, zweite Liga möchte und in dem Jahr neben prominenten Ex-Profi und prominenten Co-Trainer auch personell ordentlich Gas gegeben hat und zumindest gestandene Drittliga, Regionalligaspieler geholt hat. Also ich nehme mal Niklas Brandt, dann habe ich hier gesehen, Jakubow von Chemnitz. Da hat man schon finanziell ordentlich das Portemonnaie aufgemacht. Wie war deine Wahrnehmung von dem Projekt?
Ja, definitiv. Also genau so, wie du es beschreibst. Ja, ich glaube, das ist auch heute noch so. Aktuell stehen sie jetzt nicht so gut da in der Liga. Aber die Zeit, das war sportlich, war das schon echt eine coole Zeit. Wir waren im Halbjahr oder zum Halbjahr waren wir Erster, waren wir vorne dabei. Ja, also die Spieler, die du angesprochen hattest, also die Mannschaft war top, war einfach sensationell. Mentalität, Charakter war da drin. Niki Brandt, um jetzt Niki Brandt zu nennen, im Training, du brauchtest halt trotzdem jetzt nicht so viel motivieren eigentlich von der Seite, weil wenn du Niki Brandt halt dann drinne hast, dann läuft der Laden noch schon von alleine. So, und das war echt cool. Es hat wirklich mega Spaß gemacht, sportlich gesehen. Aber ja, für mich war dann mal kurz... leider gesundheitlich mal ein Break drin nach einem halben Jahr. Da musste ich echt mal die Bremse treten vom Fußball, kurzzeitig.
Oh, ist ja schon so.
Und ist das wirklich so, dass da die Großfamilie fett drin hängt oder was, weil die von da kommen?
Nein, also auch. Also ich glaube auch, dass immer da noch finanzielle Unterstützung ist. Also, aber ich glaube, der Hauptsponsor war jemand anderes, oder?
Das ist Jonas Holz. Genau, Jonas Holz. So, ja, der eigentlich so mit... das meiste Geld rein.
Die Truppe, die war schon wirklich brutal. Ich habe noch Sofian Benjamina vergessen.
Ja.
Also, krass. Hast du Jonas Marx selber mitgenommen und akquiriert, oder?
Zumindest meine Aktie dran.
Meine Aktie dran, ja. Ja. Immer im Nachwuchs von HFC gewesen, auch nochmal kurz bei Bernburg, glaube ich, Verbandsliga reingeschnuppert. Der ist jetzt halt wirklich gut angekommen, ja.
Echt einen coolen Weg gemacht, der Junge. Der relativ spät dann, den wir dann zum HFC geholt hatten, von Bernburg irgendwo in der Verbandsliga relativ zeitig im Männerbereich gespielt mit 17 dann. Und ja, das war natürlich auch eine lustige Story. Da habe ich einen Sparkassen-Cup-Spiel im Salzlandkreis, ist ja immer der Sparkassen-Cup im Sommer, ein Sparkassen-Cup-Spiel gesehen. Und ja, dann ist mir Jonas aufgefallen und ja, wir brauchten halt noch einen Stürmer in Halle. Und dann war das noch eine kurzfristige Nummer, wo wir ihn verpflichtet hatten. Und er war ja schulmäßig im Abiturjahr in Köthen und hat dann einfach den Aufwand betrieben, im Abiturjahr einfach auch nochmal mit dem Zug jedes Mal noch zu fahren nach der Schule. Und jetzt spielt er mittlerweile, lange Rede, kurzer Sinn, spielt jetzt in Chemnitz und ja, vor auch einer ganz guten Kulisse, glaube ich.
Also das muss man wirklich hochgradig loben und anerkennen, von bis zur A-Jugend in Bamberg gezwirbelt, wahrscheinlich mit 17 in erster A-Jugendjahrgang oder zweiter B-Jugendjahrgang, ja, irgendwie
passt,
so.
Passt.
Dann im Männerbereich kurz reingeschnuppert, dann U19 nochmal Halle und jetzt wahrscheinlich Profivertrag in Chemnitz.
Also absolut.
Geht sicherlich auch noch was nach oben, sicherlich im Profibereich, aber also von der Hierarchie her, aber der Weg ist natürlich krass, von Landesliga B Bernburg bis jetzt in die Regionalliga.
Wie alt ist er jetzt? 22?
2004er Jahrgang.
21.
Ja, jetzt, geht da noch was aus deiner Sicht?
Gestern Geburtstag gehabt. Alles Liebe und gute Nachricht, lieber Jonas.
Hoppala. Ja, das ist ein gutes Thema. Jonas, okay. Wenn du das hörst, ja, so ich rufe dich auf jeden Fall noch an.
Okay, du dann.
Nee, jetzt. Jonas sagt jetzt.
Das glaube ich nicht. Das ist auch nicht.
Nein. Lars Fuchs haben wir neulich beim Fußballgolf beim Cable Island getroffen, in Strandparks. Und vor 3 Wochen habe ich ihm mit ihm zusammen die U23 geguckt gegen BFC. Aktuell auf der Trainersuche. Bei dir ging es dann schneller. Wie kam das mit Jena zustande und der Frauenmannschaft?
Fuchs ist auf der Jobsuche, nicht auf der Trainersuche.
Genau, also er ist...
Hallo. Also wir verstehen dich ständig. Ja,
ich wollte nur sicher gehen. Es kann ja sein, dass irgendwie...
Jetzt ging doch mal...
Wir verstehen dich ständig, das ist schön.
Gänsehaut, ich tatsächlich Gänsehaut, das kann doch nicht wahr sein.
Danny, kurz hopsi noch.
Das neulich mal gesagt hast, sag ich das jetzt.
Tschüss, Digga, Auflös gehabt.
Kennst du das nicht von Ronaldo? Ich bin zu alt, Mann.
Ja, ich weiß. Okay, wir waren bei Carl Zeiss Jena. Wie kam das zustande?
Ja, genau, der Wechsel, weil eine absolute Macho-Fußballer-Karriere mit wunderbaren Ausprägungen und allem drum und dran. Und auf einmal Frauenfußball-Co-Trainer, Bundesliga.
Ja. War echt auch überraschend für mich.
Okay, also du bist gefragt worden.
Ja, war tatsächlich so, dass ich eine Nachricht bekommen hatte, kannst du dir das vorstellen, in einer Frauen-Bundesliga einen Co-Trainer zu machen. Ich so am Anfang, weiß ich nicht, so unter dem Motto, auch so heutzutage so einfach mal.
Und jetzt halt aufs Herz, aus Unsicherheit oder weil du die Frauenfußball nicht so schätzt?
Ersteres, definitiv Ersteres. Aus Unsicherheit. Ja, also, weil ich bin dann, glaube ich, immer so ein Typ, der gern im Vorfeld ein paar, also so einfach ein Feeling dafür haben will. Und das musste ich mir erst so ein bisschen aneignen.
Wie hast du das gemacht?
Ja.
Spiele geguckt,
ja, letztendlich auch trotzdem im Netz, das geht ja relativ einfach, dann irgendwo Spielerinnen angeschaut, Kader technisch durchgegangen, so, und dann hat man sich das irgendwo, angeeignet, ja, genau, ein bisschen so auch erarbeitet, wenn man so will. Ja, und dann nach und nach, war es dann trotzdem so, war ja dann relativ spät einfach die Meldung, Ende Juni, ist ja im Fußball immer so, Juni, Juli ist ja dann der Übergang, so, und wusste auch nicht, wie es weitergeht oder ob es überhaupt erstmal dann auch für eine gewisse Zeit dann im Fußball auch wieder hingeht, und ja, war da brutal dankbar, dass dann auch dass ich da ein Angebot halt dann auch bekommen habe schlussendlich, und dann habe ich mich, wie gesagt, mehr und mehr damit beschäftigt. War dann in Jena zu Gast, mit dem Cheftrainer zusammengesetzt und mit der sportlichen Leiterin, der Isabel Knipp, die unter anderem auch aus Magdeburg ja stammt und kommt und hier auch Fußball, mit dem Fußball quasi angefangen hat. Und so kam der Kontakt jetzt dann zustande. Ich habe mir das angehört und letztendlich Frauen-Bundesliga. Man bekommt ja dann trotzdem auch viel mit, dass eben Frauenfußball einfach im Kommen ist und einfach einfach sich da was entwickelt, da einfach Riesenpotenzial halt da ist. Und ja, und jetzt nach einem Jahr, jetzt bin ich ja im zweiten Jahr in Jena, ist es so, dass ich sage, ich bin genau am richtigen Fleck gerade.
Ja.
Definitiv.
Wie fühlt sich das an? Also was meinst du so, ich will diesen überstrapazierten Begriff Hype nicht sagen und so, aber im Prinzip ist es ja irgendwie so eine Welle, es wird besser kommuniziert, es sind immer noch viele Leute dabei, die das einfach so alibimäßig rumkommunizieren, einfach nur, weil es gerade hip ist oder Trend oder weil es in irgendein Verbandsding reinpasst oder sowas. Und also bitte, merke ich meine ausdrücklich, nicht den Fußballverband Sachsen-Anhalt, sondern ich meine das allgemein. Und dann gibt's halt die, die halt richtig Vollgas geben und die Erlebnisse, wo man sagt, boah, hier war heute ein Spiel, wo so viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren und so. Wo bist du da? Wie nimmst du das wahr? Deine Haltung?
Ja, also wenn wir jetzt bei uns in Jena halt sind, also unsere Spielerinnen machen das ja größtenteils semi-professionell. Also die machen das, also die studieren. Wir haben insgesamt eine sehr junge Truppe. Die studieren, manche gehen aber auch, also die schon etwas älter sind, die gehen auch arbeiten normal oder normalen Arbeit nach. So, und dann mal so Bundesliga spielen, höchste Klasse in Deutschland irgendwo. Das ist schon, also Hut ab, muss ich da sagen, was da von Aufwand betrieben wird und was da unterm Strich letztendlich trotzdem auch finanziell, ja, sie verdienen natürlich noch was, sie bekommen was, aber das steht halt nicht im Verhältnis zu dem, was in der Liga sonst so abgeht.
Ich würde ganz sagen, die ersten, keine Ahnung, 1 bis 9, 10 sind voll Profis.
Definitiv.
Und dann hast du natürlich auf der Gegenseite, ich weiß nicht, bei Essen wahrscheinlich genauso, FC Köln könnte ich mir vorstellen, könnte auch noch Profibedingungen sein.
Klar, mit der Sporthochschule.
Köln, absolut. Obwohl sie jetzt natürlich dann, jetzt wir mit euch zusammen auf dem vorletzten, / letzten Tabellenplatz steht, aber das ist natürlich schon krass, wenn du siehst, wo die Reisen hingehen, wahrscheinlich auch alles professionell mit Übernachtung vorher und so weiter. Das muss das mal mit dem Job deckeln können, ja. Egal, ob es jetzt 20, 30, 15 Stunden sind, aber vom Kopf her ist es immer noch was anderes. Ja.
Du bist aber angestellt fest.
Ja.
Da und okay. Genau.
Aber auch dann viel auf Reisen, oder? Wenn jetzt Auswärtsspiele anstehen etc.
Ja, morgen steht die nächste Reise zum FC Bayern an, ja.
Ja, aber geht doch.
Ja, das ist okay. Ja, nichts ja. Leichter als das. Also jetzt quasi. Also
laut Tabellenbild kann es nicht leichter sein, ja.
Wir gucken mal, Potti rechts, Danny links, auswärts.
Ist relativ simpel. Hinten ein bisschen Beton mitnehmen.
Vorne auch.
Einen guten Mischer. Zwei schnelle Spielerinnen, vielleicht nochmal ausloten, wer die ersten 30 Meter am schnellsten läuft.
Ja, aber es ist natürlich krasses, wie sagt Danny immer, Mindset, der ist ja jünger als ich.
Wesentlich.
Wenn ihr im Prinzip immer gegen den Abstieg kämpft, also quasi jedes Spiel ein Endspiel ist eigentlich, oder?
Ja. Das kann man schon so sagen. Also mental wird den Mädels, glaube ich, auch viel abverlangt.
Ja.
Dort in diesem Zusammenhang, das ist so. Und dennoch wissen wir, dass wir, also wir haben jetzt letzte Woche, wir haben auch echt einen straffen Spielplan abbekommen. Dieses Jahr. Wir waren jetzt in Wolfsburg, die ja jetzt auch bekanntlich keine Laufkundschaft sind im Frauenfußball. Ja, da haben wir echt ein Megaspiel gemacht. 1-1 bis zur 82. Minute gehalten. Und waren da echt gut im Spiel einfach. Und dann leider doch noch 3-1 verloren. Also ja, wir müssen schon an Grenzen gehen und wir stoßen auch an unsere Grenzen, definitiv, gerade gegen solche Vereine. Aber wir wissen auch, dass wir trotzdem absolut konkurrenzfähig sind in der Liga und wollen halt wieder probieren, drin zu bleiben.
Ohne es gesehen zu haben, wenn man den Spielverlauf so hört, denkt man dann, okay, am Ende waren es die Körner, sowohl im Kopf als auch im Körper, oder?
Ja, ganz einfach zusammengefasst, ja, Stefan.
Weil man halt nicht unter super Profibedingungen arbeitet, sondern eben die Einheit weniger hat wahrscheinlich, weil Studium und Jobs und so weiter auch noch im Fokus stehen.
Ja, da fehlen die paar Prozent.
Wie oft trainiert ihr?
Ja, sehr unterschiedlich. Also ich sag jetzt mal zwischen 4 bis 6 Mal, aber 6 Mal muss dann schon irgendwo eine lange Woche sein, also wo wir vom Spiel
Freitag
her,
bis Freitag Sonntag.
Bis Montag, wir haben ja sogar ein Montagabendspiel in der Liga. Ja, genau, wenn es eine relativ lange Woche ist, dann kann das auch schon mal 6 Mal sein, genau.
Letztes Jahr mit, 10 Punkten drin geblieben, weil es nur eine Mannschaft, also die abgestiegen ist. Dieses Jahr sind 2 Absteiger, sehe ich.
Genau.
Warum?
Sie haben die Liga aufgestockt. Okay. Von 12, also letztes Jahr waren wir 12 Mannschaften, jetzt auf 14. Genau, und dadurch gibt es jetzt wieder 2 Absteiger und 2 Aufsteiger, aber auch aus der zweiten Liga.
Ja, ist ja die ist auch eingleisig, genau. Was mich interessieren würde, als sehr, wie soll ich sagen, festgefahrener ehemaliger Männerspieler. Wo liegen denn die Unterschiede im Trainings? Also du bist ja ein ausgebildeter Trainer mit einer sehr hohen Lizenz. Wo liegen da die Unterschiede, auf die man achten muss oder auf die man sich auch einlassen muss, wenn man aus dem Herrenbereich Regionalliga kommt, dann in die Bundesliga Frauen? Oder Danny, vielleicht bist du einfach nur richtig engstirnig. Es gibt keine Unterschiede.
Danny, ich kann dich beruhigen. es gibt Unterschiede.
Ja.
Okay, danke. Das wäre jetzt der nächste.
Ich hatte schon nichts, aber heute so einen Elfmeter nach dem anderen. So als,
ja, ich bin halt ein Teamplayer, wie du weißt.
Engstirniger, ehemaliger, ja. Was meinst du jetzt, ehemalig engstirnig oder ehemaliger Spieler?
Das war, nein, also du musst tatsächlich in der Trainingssteuerung auf maximal was anpassen.
Ja, also es ist, ich sag mal so, vereinfacht gesagt, es ist einfach speziell die Athletik, wo die Athletik, die Statik, die einfach die Frauen gegenüber den Männern einfach eine andere Statur halt mitbringen und wie gesagt, die Athletik, da geht es um Spieltempo, geht es um Tempo generell. Einfach der große athletische Baustein ist der andere, aber technisch, taktisch muss ich teilweise schmunzeln, jetzt sind sie fast sogar besser ausgebildet als Männer.
Habe ich auch schon oft gehört, weil sie akribischer sind in der Nach- und Vorbereitung und sich mit den Themen halt besser oder in dem Fall wirklich besser auseinandersetzen und hinterfragen.
Und disziplinierter sich an Struktur halten, habe ich schon, was weiß ich, vor 15 Jahren mal gehört, da durfte ich mal gegen so eine Zweitliga-Frauenmannschaft mit so einem Promi-Team spielen und das war schon geil, wie das taktisch, wie aus einem Guss war, das war irre.
Ist so. Ja, also einfach eine Parallele dazu oder einfach eine Bestätigung vielleicht. Die disziplinierter und sie brauchen aber halt auch einen klaren Plan. So. Also sie wollen halt immer auch irgendwo vielleicht nochmal eher abgeholt werden und sie hinterfragen halt auch mehr gefühlt als im Männerbereich. Sie hinterfragen mehr, wollen halt klar auch wissen, wieso, weshalb, warum. Und aber das ist halt cool, weil du merkst halt automatisch, sie beschäftigen sich halt komplett mit dem Thema.
Übrigens, an der Stelle wird es mir gleich wieder bewusst, ich sag's nur, damit ihr nicht denkt, wir sind dumm. Wir merken auch, wir sind drei Männer im fortgeschrittenen Alter, einer ein bisschen weiter als die anderen beiden. Und ja, wir reden über Frauenfußball, hat aber damit zu tun, dass wir hier wirklich einen fantastischen Sachsen-Anhalt entspringenden Fußballer haben, der jetzt halt auch eine Frauen-Bundesliga-Mannschaft als Co-Trainer mit betreut. Und da ist das schon okay. Übrigens, wenn ihr denkt, wir machen das nur so, klickt mal ein paar Folgen zurück. Gerade die letzte Folge, wo wir eine Champions-League-Siegerin zu Gast hatten und auch viele andere Sendungen, wo wir dem Frauenfußball versuchen, Raum, Sichtbarkeit und Wertschätzung entgegenzubringen. Und das ist natürlich spannend, was du da so alles erzählt.
Im Trainerteam natürlich auch relativ jung aufgestellt. Cheftrainer 26, du Anfang 30, Carsten Strasser ist auch noch nicht so alt. Wie sieht denn der Weg aus in Jena? Es kann ja nicht Ziel sein, die nächsten 2-3 Jahre gegen Klassenerhalt zu spielen. Wahrscheinlich hat man da schon mehr andere Ambitionen, oder? Mittelfristig?
Boah, ich glaube, ohne dass ich es weiß, ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, das zu planen, gerade jetzt bei uns in dem Fall, weil also sämtliche Profimannschaften jetzt nachrücken im Frauenbereich. So, also da rede ich jetzt über zweite Liga, Mainz 05, VfB Stuttgart, die jetzt aufgestiegen sind aus der jeweiligen Regionalliga. Die ziehen halt irgendwo nach und haben sicherlich einfach irgendwo andere finanzielle Mittel. So, und das ist eben die Schwierigkeit jetzt, da langfristig drüber nachzudenken. Mittelfristig, klar, ein Ziel und einen Plan zu haben ist immer gut. Ist das Ziel, dort drin zu bleiben in der ersten Liga? Glaub aber trotzdem, dass das sehr, sehr schwer ist zu sagen, okay, aufgrund eben von finanziellen Voraussetzungen, wir wollen mittelfristig, ich sag jetzt mal, uns im Mittelfeld etablieren. Ich glaube, das ist schwierig für uns aktuell, ja, das zu äußern.
Also wenn ich jetzt mir die, also ich kann es relativ nüchtern und einfach, glaube ich, erklären, womit das zusammenhängt. Man muss ja sehen, dass Carl Zeiss Jena Männermannschaft aktuell in Anführungsstrichen nur Regionalliga spielt. Also die Jan-Schiemack-Zeiten in der zweiten Liga sind vorbei. Ja, du hast dann aber in der Parallele die Frauenmannschaft in der Bundesliga. Dieses Beispiel gibt es wahrscheinlich noch bei der SGS. Ich weiß gar nicht, ob die eine Männermannschaft haben. Ansonsten hast du hier nur Erstligisten, Zweitligisten und hochdekorierte Mannschaften. Also ich sage nur Frankfurt, Leverkusen, Leipzig, Bayern, Hoffenheim. Da hast du auch genug finanzielle Möglichkeiten, auch etwas in den Frauenbereich dann halt auch mitzugeben. So, jetzt nehmen wir mal unser Beispiel aus der Stadt, in der wir hier sind. Zweitligist, finanziell solide aufgestellt bis gut aufgestellt. Schaffen es aber aktuell gerade auch noch nicht, diesen Wert, diesen Fundus, den man hat, irgendwie auch bei den Frauen mit reinzubringen.
Das hat aber ja auch damit zu tun, dass das Projekt gerade begonnen hat. Wir sind im zweiten Jahr, glaube ich, dass es die Mannschaft so gibt. Ich glaube, dass da eine Entwicklung, wir haben den Trainer der Frauen kennengelernt, wir haben ein bisschen mehr noch über ihn erfahren, wird wohl demnächst auch mal hier in der Sendung auftauchen. Wahnsinnig sympathischer, unfassbar engagierter Typ, kompetent wie Sau. Ich glaube, dass man da einfach warten muss.
Ja, na klar, aber damit will ich halt sagen, dass ist der Erfolg, glaube ich, wenn du als Erstligist der Frauen oder Zweitligist erfolgreich haben willst, ist das, also sein möchtest, ist das einhergehend mit der Entwicklung der Herrenmannschaft. in einem Verein. Das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich mir die Liga angucke und auch die zweite Liga angucke. Du hast es gesagt, durch die Regelung oder ich weiß gar nicht, ob es eine Vorgabe ist bei den Profivereinen, dass die ja dann auch eine Frauenmeistervorgabe,
ja, ja, ja.
So, damit förderst du ja nicht unbedingt die Kleinmannschaften, ja.
Die feministische Strömung in mir wehrt sich gegen die Formulierung, der Erfolg einer Frauenmannschaft ist
von den Männern
unbedingt abhängig von dem Erfolg und der finanziellen Ausstattung der Herrenmannschaft, wirtschaftlich und von den Gegebenheiten im Moment ist das so. Und da musst du halt gucken, was da die Entwicklung zeigt. Also wahrscheinlich, du hast komplett recht, also du beschreibst ja den Fakt nur, wo die Kohle ist, da kannst du halt Entwicklung machen.
Mit Ausnahme?
Von?
Viktoria Berlin.
Genau.
Würde, ja, ich jetzt sagen, das ist nochmal was, was alles standalone ist. Ja, SGS, und klär uns mal auf, haben die eine Herrenmannschaft?
Ja, es ist Rot-Weiß Essen, aber es ist
Rot-Weiß,
genau,
Essen.
Es, okay, ist quasi, also sie spielen auch an der Hafenstraße, ja, in dem Stadion, okay, aber genau.
Rot-Weiß, ja, Essen spielt ja in Anführungsstrichen auch nur dritte Liga. Ja, bei allem Respekt, Traditionsverein im Pott, aber da wird es halt schwer auch dann, mhm, halt die Region bewegst du halt leichter mit Identifikation zu einem Profiverein, als wenn du jetzt in der Regionalliga Nordost spielst oder dritte Liga Mittelmaß, weißt du? Das ist, ja, wird spannend zu beobachten. Ich drücke die Daumen, dass das auf jeden Fall da besser wird als die ersten beiden Spiele. Waren natürlich auch zwei Bretter mit Hoffenheim, Wolfsburg, hm, und jetzt Bayern.
Naja, ja. Endlich mal ein leichter Gegner.
Ja.
Wahrscheinlich wird es auch die Zeit dann zeigen, glaube ich. Also weil erstmal musst du ein gewisses gleichmäßiges Niveau einer Liga hinkriegen. Also dass es eben nicht nur diese Zweiteilung gibt, neun top ausgestattete Vereine und dann halt eine Art zweite Klasse in der ersten Klasse. Und wenn das dann auf Augenhöhe ist, fände ich es irgendwann geil, ich weiß nicht wie viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte das brauchen würde, wenn dann halt auch innerhalb der Vereine dann mal das so steigt, dass halt auf einmal die Frauenmannschaft das Geld einspielt oder so weiter. Es wäre wünschenswert, wenn es solche Entwicklungen
gäbe. Und dann geht natürlich mit dem Aufstreben der Profivereine, die jetzt nach und nach ihre Frauenmannschaften hochziehen, brauchst du natürlich auch eine Anpassung der Ligen. Also wie du es gesagt hast, aktuell sind es ja 14. Ja. Wenn du nach und nach die Profivereine hochdrücken, dann musst du natürlich drüber nachdenken, die Liga ein Stück weit vielleicht noch aufzubrechen und mehr Mannschaften zu haben. Was aber das Risiko natürlich mit sich bringt, einer Zweiklassengesellschaft. Ich nehme unser Beispiel Verbandsliga Sachsen-Anhalt, mhm, der Frauen. Da hast du ja auch eine Zweiklassengesellschaft. Ja,
es ist ein Entwicklungsprozess, ja, und man kann nur halt, also dass so ein Typ wie du da jetzt reinfällt, und es wirkt so, als ob du dich da auch festgebissen hast und Bock hast, da auch weiter was zu machen. Was mich noch interessiert, du hast vorhin formuliert, das ist eine mentale Herausforderung, eine unglaubliche mentale Herausforderung für eure Frauen ist im Moment die Gesamtsituation halt auch in der Liga. Hast du da ein Faible? Bist du auch speziell gecoacht, so mentalmäßig, also sportpsychologisch, oder ist das bei euch noch nicht so groß geschrieben?
Da sind wir gut aufgestellt.
Ja.
Also klar ist man als Trainer vielleicht auch irgendwo, ja, führst ja auch Gespräche, ist ja dann trotzdem irgendwo auch eine mentale, psychologische Geschichte.
Aber
ja,
bist du
auch
geschult? Hast du da Lehrgänge gemacht im Trainer?
Ja.
Lizenz und sowas?
Ja. Kann man schon öfter dranbleiben, glaube ich schon, aber ist schon so, dass ich sagen würde, nicht ungeschult. Ja, aber da sind wir auch gut aufgestellt mit einer Sportpsychologin, wo einfach die Mädels dann dort hingehen können, und das ist ja dann trotzdem, ist ja auch wieder immer eine andere Konstellation und eine in dem Fall Beziehungsebene, dann auch mal fernab vom Fußball einfach auch mit einer zu sprechen, was sehr, sehr wichtig ist, um ein paar Themen einfach abzudecken.
Aus meiner Sicht eine komplett vernachlässigte und vernachlässigste Feld im Moment noch, gerade halt im Nachwuchs, sehr jung schon anzufangen damit, muss man gucken, weil wenn du siehst die Diskrepanz zwischen Individualsportarten, wo das einfach ein unfassbar fester Pfeiler ist irgendwie und auch nachweislich Erfolge bringt, und in den Mannschaftssportarten, wo es immer noch so ein bisschen wobbly, teilweise wir brauchen das, und Trainer, die Angst davor haben, Berührungsängste, meistens ist das erste, wo gespart wird finanziell, obwohl es ganz wichtig aus meiner Überzeugung
definitiv,
ist und so weiter.
Definitiv, sehe ich genauso.
Ist schon, mal sehen, was da so demnächst in Deutschland passiert. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir ihn, die Frage müssten wir jetzt eigentlich auch machen, ja. Er ist ein Sachsen-Anhalter Junge, hat blau-weißes Blut, trägt er ja auch mit seinem Schlafanzug-Oberteil heute vor sich hin.
Jetzt kriege ich aber mit meinen Kumpels aus Halle ein Thema, eben blau-weißes Blut.
Ja, das
du hast ja zwei Arme. Es gibt ja vom Herzen aus zwei Dinger, die weggehen. Das eine kann ja blau-weiß sein und das andere kann rot-weiß sein.
Ja.
Der Blutkreislauf ist ja in der Regel dann ein Kreislauf.
Ist ein Kreislauf. Danke, ist ein Kreislauf. Ja. Nee, das Ding ist halt einfach.
Welche Frage war es denn jetzt?
Die Frage wäre jetzt so gewesen, perspektivisch mittelfristig dann auch irgendwann mal wieder dich nach Magdeburg zurück zu orientieren, auch als Trainer. Ist das ein Wunsch? Na, ist das ein Wunsch oder ist das nicht ein Wunsch? Nee, es geht jetzt nicht darum, dass, weil im Moment, was wir beobachten, was bei der Frauenmannschaft ist alles total tipptopp aufgestellt, bei der Herrenmannschaft, die haben eine schwierige, herausfordernde Saison vor sich und so. Und oft wird ja dann auch mal überreagiert und was weiß ich, ob das jetzt in 5 Jahren ist oder in 10 oder in 7 Mal. Manchmal passiert es schneller oder sowas. Ist das ein Wunsch in dir drin, ohne dass hier jetzt ein Bedarf herbeigeredet werden sollte?
Nein. Also Wunsch, so. Nein, also Wunsch ist jetzt einfach nicht da, weil es einfach auch viel zu gut läuft aktuell
in Jena.
Und man sollte trotzdem niemals nie sagen, weil der Kontakt ja auch nach Magdeburg nicht abgerissen ist. Also von daher völlig offen.
Ganz schön abgewickelt. Ich bin sehr zufrieden mit deinem Impuls, den Buschi einzuladen. Wahnsinniger Typ.
Ich habe noch so 2, 3 Fragen, die ich immer vergesse. Du hast ja nun wirklich die Welt gesehen. Wer war denn so der beste Mitspieler, den du gesehen hast? Den du hattest? Oder Gegenspieler? Jetzt möchte ich keinen aus der Salzlandliga haben, sondern wirklich schon eine richtige Granate.
Alter, was hast du gegen die Salzlandliga? Ehrenwerte Fußballerin.
Ja, Michel Sogger und so weiter. Da haben schon richtig brutale Leute dabei.
Den Sogger, den er kennt, das war doch ein Rotdiamant. Der war doch noch, gar nicht geschliffen.
Schwierig. Also mit dem ich zusammengespielt habe?
Ja.
Er war schon Thiago Rockenbach da Silva, ist schon ein echt guter Kicker gewesen, ja.
Okay, Mittelfeldspieler. Mehr war es nicht. Buschi, das ist ein bisschen dünn.
Na, Hose. Dann würde ich jetzt sagen, Hose in Schönebeck.
Ah, sehr gut, Legende.
Ja, weil er konnte schon richtig kicken.
Buschi, bin ich ein bisschen enttäuscht, jetzt hätte ich mir mehr erhofft.
Bin ich gespannt. Ja,
wenn du so im Kopf hast. Silva an 1 und Hose kommt gleich an. Ich hoffe, er hat die Sendung bisher geguckt. Ja. Ich glaube, da, egal wo er jetzt sitzt, er nimmt seine Tochter hoch und sagt, hey, Papa ist ein richtig geiler Typ. Aber das weiß er selber.
Welchen Spieler, den
du... Das weiß er selber. Ist geil.
Welchen Spieler, den du trainiert hast, spielt aktuell am höchsten? Hat den besten Karriereweg gemacht?
Oh, weil wir in Magdeburg sind, würde ich jetzt in Magdeburg stehen bleiben. Elin Djokovic ist, glaube ich, gerade ganz gut unterwegs.
Ja, zweite Liga.
Beim FCM. Und Noah Kruth hat, glaube ich, auch schon zumindest letzte Saison, glaube ich, ein paar Einsätze gehabt. Das sind so die beiden, die mir jetzt ad hoc einfallen.
Mir ist vorhin noch einer aufgefallen, der jetzt in Elversberg spielt. Zweite Liga.
Louis Seifert, ja.
Der war auch unter deinen Fittichen.
Ja.
Okay. Spannend.
Beobachtest du das wirklich intensiv hin und wieder? Ja.
Also schon so.
Gibt's da Kontakt? Also sind die auch, bist du da noch Bezugsperson, dass es mal eine Nachricht gibt? Das ist Quatsch, ja. Ja, okay.
Also ich stelle aber fest, dass gerade so, ich kenne ja auch einen aus dem Arbeitskreis, die sich halt dafür feiern, dass die Spieler dann halt irgendwie dritte Liga, Regionalliga spielen oder bei irgendeinem Profiverein oder Traditionsverein. Das kriegt man schon mit, dass man da sehr, sehr stolz drauf ist.
Halt, aber doch zu Recht.
Völlig zu Recht. Ob es jetzt C-Jugend war oder, keine Ahnung, Bambini-Training in einer F-Jugend, ja.
Ich weiß, wo du hin willst, Danny. Ich kenne da auch einige, aber dazu würde ich mich jetzt nicht zählen, ganz selbstbewusst gesagt. Aber wenn man das so hört, wenn man jetzt einfach das Thema hat, dann... Ja, es ist schon cool.
Ich werde mich definitiv feiern, wenn du bei Sky Sport demnächst dann der Spitzenkommentator bist. Ich habe dich auf der Straße, auf dem Fußballplatz, neben dem Fußballplatz liegend, ohne zu sprechen, gefunden und habe aus dir einen Sportjournalisten gemacht.
Ja, aber Sky ist jetzt auch nicht oberes Level, wenn nämlich halt wo, keine Ahnung, woanders hin irgendwie.
Das mag ich, das Mindset immer hoch hinaus, immer hoch
kein
hinaus.
Kein Stillstand.
Genau. Du zusammen mit Lukas Podolski, der.
Das würde ich mir auch gerne angucken.
Das wäre, glaube ich, ein ganz schöner Haufen Scheiße.
Könnten wir uns in meinem Döner verabreden?
Warte, nicht wegen Lukas. Der stimmt, uns beide verbindet ein Candlelight-Döner in Köln.
Das war wirklich, und der war auch wirklich gar nicht gut.
Der war wirklich gar nicht gut. Und das fing schon beim Anstehen an, wo du dachtest, alle wollen hier den Lukas Podolski-Döner essen. Und dann hast was das ist es jetzt?
Hoppala.
Bisschen Pappe mit Soße oder was?
Und ihr dachtest ja, das Ding ist halt einfach so ein Monopolwert direkt am Dom, davon gibt es einfach 17 Stück in Köln. Ja. Das ist wie Bingo in Magdeburg.
Bingo ist gut.
Ja klar,
nichts gegen, gut. Nichts gegen Bingo.
Ja.
Gut. Buschi, hast du noch was?
Ist irgendwas noch nicht vollkommen, von dem du dachtest, du hast doch irgendwelche geheimen Geschichten?
Ja, aber die sind nicht podcastreif.
Au.
Die sind nicht podcastreif.
Das ist so traurig.
Die lassen wir weg.
Wir blenden jetzt hier unten die Nummer von Marvin Pottika ein.
Und die Adresse.
Ja, die Adresse übrigens auch.
Dann wird's rund.
Und seine Freundin schließt jetzt schon die Tür zu. danke, dass du da warst. Sensation.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.